Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Ich bin Jan Theisen von KingArt.
Jan Wagner von Owned by Gravity.
Und Philomena Schwab von Strayphone Studio.
Und wir wollten uns heute mal darüber unterhalten, was passiert, wenn Entwickler zu viel Geld haben, zu viel Erfolg haben und nicht mehr wissen, wohin mit der ganzen Kohle. Das Konto ist voll, die Bank beschwert sich, dann fängt man an, ein Publisher zu werden. Das heißt, man fängt auf einmal an, anderen Entwicklern Geld zu geben und andere Leute für sich arbeiten zu lassen. So zumindest grob die Theorie, glaube ich, dahinter. Nein, also die Frage ist, vom Entwickler zum Publisher. Was bedeutet das? Warum macht man das? Gibt ja einige, die das tun, auch hier in dem DevPlay-Umkreis, die jetzt vielleicht Self-Publishing machen oder angefangen haben, andere Leute zu publishen. Jan Klose zum Beispiel von Deck 13, die publishen ja sehr erfolgreich Indie-Games oder die Jungs von Mimimi, die haben jetzt ein größeres Projekt mit Self-Publishing gemacht. Und Philomena, ich glaube, ihr macht das ja auch, ne? Ihr macht
ja, seit 3 Monaten.
Ah, erzähl.
Ganz und schon frisch. Reich? Oder schon
Nein,
arm?
Noch kein Game rausgekommen vom Publisher. Nächstes Jahr dann.
Okay, das ist dann das Neue, das ihr wirklich published, aber Self-Publishing habt ihr ja schon länger gemacht, ne?
Ja, das machen wir von Anfang an, ja.
Okay, genau. Cool. Also warum macht man das? Es klingt doch erstmal so, wenn ich zum Publisher gehe und der trägt irgendwie das Risiko und der bezahlt mir alles und so, klingt doch erstmal wie ein entspannteres Leben, oder nicht?
Ja, absolut, aber halt nicht nur. Also bei uns war dann so, also jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe damals in meinem Studium ein Game gemacht, ein Mobile Game mit ein paar Studienkollegen, das wir mit einem Publisher umgesetzt haben, der uns auch ein bisschen was gezahlt hat, aber nicht sehr viel. Und wir haben sehr viel Zeit in dieses Spiel reingesteckt. Und es hatte dann, als es rausgekommen ist, auch sehr gute Bewertungen, aber niemand hat es gekauft. Also es war wirklich ein absoluter Flop. Wir haben dann am Schluss jeder 200 Euro damit verdient, nachdem wir Monate Arbeit reingesteckt haben. Und dann war ich so ein bisschen, ah, das hat mich genervt. Und dann wollte ich beim nächsten Mal, wenn ich das mache, wollte ich selber schuld sein. Dass ich für alles selber schuld bin, wenn es nicht funktioniert. Und dass ich nicht sagen kann, ja, aber das Spiel war ja gut, was haben die denn da falsch gemacht? Und der zweite große Faktor war, dass als wir dann das Studio angefangen haben, wir gedacht haben, wir sind schon manchmal nicht so ganz on time mit unseren Deadlines und so weiter. Und wir möchten auch uns das als Grundpfeiler des Studios beibehalten, dass wir das sein dürfen, dass wir nicht zu viele externe Verpflichtungen, Deadlines und so weiter haben, auf die wir dann reagieren müssen, sondern wenn das Spiel dann noch nicht fertig ist und wir können es uns leisten, dann ist es halt einfach ein halbes Jahr später. Und da gibt es halt solche Publisher, die das voll easy finden und kein Problem. Und andere Publisher, die dann dich schon eher ein bisschen drauf trimmen, dass es dann rauskommen muss und dann leidet halt die Qualität. Und dieses Risiko wollten wir nicht eingehen.
Und was für ein Publisher wollt ihr sein? Ihr, weil ihr jetzt Entwickler seid sozusagen, fangt ihr jetzt an, Termine zu machen und Milestones zu machen? Oder wie geht ihr damit um?
Genau, jetzt mit dem neuesten Projekt, das rausgekommen ist, das war jetzt unser drittes größeres PC-Spiel, das wir rausgebracht haben, nachdem wir jetzt 7 Jahre das Studio, das ist 2016 gegründet worden. Und ich wollte eigentlich schon ganz von Anfang an gerne publishen, weil ich habe mich dann auch nach dem Game Design Studium, als ich eigentlich gar nichts mit dem Marketing-Thema zu tun haben wollte, doch recht in diese Richtung bewegt. Ich habe dann meine Masterarbeit geschrieben über Community Building für Indie-Game-Entwickler und habe dann gemerkt, es ist eigentlich ein sehr kreatives Feld und es macht mir auch Spaß. Und dann war aber immer das Problem, dass wir überhaupt kein Geld übrig hatten, dass das immer direkt in die nächste Produktion rein musste. Und jetzt mit The Wandering Village sind wir zum ersten Mal an dem Stand, wo wir sagen, doch, jetzt könnten wir eigentlich mal ein bisschen Geld rausnehmen aus dem Kernstudio-Geschäft und was anderes damit machen. Und die zweite große Motivation war auch, dass wir halt jedes Mal immer ein Projekt haben. Und ja, das ist so unser eines Ding. Und wenn das floppt, dann ist das ziemlich problematisch. Und mit dem Publisher haben wir dann gehofft, wir können unser Risiko auch ein bisschen diversifizieren. Also mehr Eier im Korb haben, damit, wenn eins mal nicht funktioniert, wir uns vielleicht auf ein anderes abstützen können. Wir haben dann rumgeguckt, wie und wo wir das genau machen wollen, in welchem Genre, und haben dann erstmal gesagt, ja, wir bleiben erstmal close to home. Wir selber machen ja vor allem Strategie-Simulationsspiele, jetzt das Neueste ist ein City-Builder. Deshalb haben wir gesagt, wir bleiben mal in diesem Bereich und gucken einfach mal rum, ob es da Leute gibt, die, ja, die mit uns gerne arbeiten wollen. Gar nicht so viel vorgenommen, wir nehmen diese Dealhöhe und so weiter, sondern einfach mal rumgeguckt, was für Projekte gibt es. Das erste, das wir dann gefunden haben, das war gerade mittendrin in einer Crowdfunding-Kampagne, die leider zu floppen schien. Und dann haben wir einfach mal gesagt, komm, wir helfen dir jetzt mal ein bisschen, wir borgen dir jetzt mal ein bisschen Geld für ein paar und suchen eine Ad-Company, die uns noch unterstützt und so weiter. Und wenn das nicht funktioniert, musst du das auch nicht zurückgeben. Das war für uns so ein kleiner Test, um zu sehen, funktioniert das? Können wir überhaupt, ja, ich hatte auch ein bisschen Imposter-Syndrom, können wir überhaupt anderen Leuten helfen, Visibility zu kriegen, oder funktioniert das nur für unsere eigenen Spiele, so wie wir das machen? Und das lief super. Seine Crowdfunding-Kampagne hat dann geoverfundet sogar, und dann war das das erste Spiel, das wir gesigned haben, weil wir beide gefunden haben, ja, diese Kollaboration funktioniert gut. Wir haben auch ganz kleine Developer-Budgets, also wir sind dann vielleicht so bei 50 bis 100.000, also im Moment noch gar nicht viel. Und wir nehmen dafür aber auch kleinere Shares. Und das zweite Spiel, das wir jetzt gerade angekündigt haben, vor 2 Wochen, das ist Airborne Empire. Da ist es ein viel größeres Studio und da brauchen sie auch gar nicht unser Development-Budget. Die haben selber genug Geld und da ist der Share halt dann noch kleiner und wir machen vor allem Marketing. Ja, mal
okay,
schauen, wie es geht. Eins darf ich noch zusätzlich sein. Ja. Das war der Deal. Ich darf mal 3 sein und dann gucken wir mal nach 1, 2 Jahren, wie das läuft und dann, ja.
Ja. Ja, cool, aber im Prinzip sagst du, ihr habt damit angefangen, weil ihr sagt, okay, ein bisschen diversifizieren, ein bisschen einfach mehr Chancen vielleicht auch mal auf einen weiteren Hit sozusagen zu haben. Ja, ihr kennt euch damit aus und insofern, warum dann nicht in die Richtung gehen, anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Aktienanteile oder irgendwas kaufen, keine Ahnung, dann lass uns doch lieber Spiele entwickeln.
Ja.
Jan Wagner, wie sieht das bei dir aus? Du bist ja auch schon ein bisschen rumgekommen, so in der Games-Branche. Und dein Eindruck von Publishern, Publishing, auch Self-Publishing, ist das was, wo sozusagen eine Menge versteckte, also ist das etwas, was man, wenn man sich das so anguckt, was ein Publisher tut, dann sagt man sich ja, naja, aber können wir das nicht auch? Wir haben schon mal einen Kickstarter gemacht und keine Ahnung. Aber gibt es sozusagen noch Dinge, die hinter den Kulissen passieren, wo man vielleicht dann so als Entwickler weniger Einblick hat oder halt Dinge, die man nicht so gut machen kann wie ein Publisher, sodass man vielleicht sagt, naja, selbst wenn man es könnte, vielleicht hat ein Publisher doch noch sozusagen versteckte Qualitäten, oder würdest du sagen, nee, macht ruhig?
Ich glaube, okay, das muss man aufpassen. Also als Entwickler hat man immer den Eindruck, dass die Publisher eigentlich nichts machen und irgendwie ganz viel Geld kassieren wollen. Und ich glaube, dass das phasenweise stimmt sozusagen, aber das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen gibt es schlichtweg natürlich eine Budgetfrage. Also heutzutage, und das geht wieder so ein bisschen in Wellen, früher konnte man Social Media relativ gut selber machen und auch alle möglichen Kanäle ganz gut selber bedienen. Das ist heute wieder nicht mehr so einfach, wenn ich Influencer angucke zum Beispiel. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, früher konnte man vom Influencer einfach aufgepickt werden und dann haben sich halt irgendwelche Leute das gespielt und das war ganz lustig. Heutzutage sind alle Leute, die auch nur ein bisschen Geld verdienen möchten und ein bisschen User haben, die verlangen halt Geld dafür, dass sie dich zeigen. So, das heißt, du hast zum Beispiel einfach das Problem, dass zu den Entwicklungskosten, selbst wenn du die selber stemmst, musst du noch mal ein Marketingbudget stemmen, das eben durch die Influencer inzwischen wieder sehr hoch ist. Früher war das mal so, dass Publisher vergleichsweise exklusive Zugänge zu Presse hatten, weil es gab halt einfach nur eine begrenzte Menge von Presseleuten, die haben nur eine begrenzte Menge von Zeit gehabt und die konnten nicht in die herlaufen. Heutzutage ist das anders. Kann jeder sozusagen rausgehen, aber dadurch, dass jetzt so ein Überangebot herrscht, ist es eines andersrum. Es geht eigentlich darum, auch wieder den Zugang zu haben zu Leuten und zu sagen, okay, mein Spiel ist es wert, mir zuzuhören. Ich schaffe es, wenn Gamescom ist, Leute in den Raum zu kriegen. Ich kriege bei Steam Next Fest irgendwie einen guten Slot. Ich komme dort und dort und dort und dort unter. Also das ist eine Arbeit, die was oft mit einer bestimmten Größe zu tun hat, dass du ernst genommen wirst. Oder halt irgendeinen coolen Titel, den du hast. Wenn du der Hot Shit bist, ist super, dann kannst du davon ziehen sozusagen. Aber wenn du nicht der Hot Shit bist, dann interessiert sich auch keiner für dich. Und die Laufarbeit zu machen, sich diese Community aufzubauen, das ist eher es dauert eher Jahre als Monate. Das heißt, wenn man damit nicht schon mit dem dritten, vierten, fünften Titel unterwegs ist, dann ist das schwierig. Das ist für mich das eine, was Publisher tun. Die haben einen bestätigen Output an Titeln, die einfach dazu führen, dass sie über Aufmerksamkeit verfügen können bei Multiplikatoren. Also Geld und regelmäßige Wahrnehmung. Es ist auch was anderes, wenn, keine Ahnung, THQ Nordic anruft bei irgendeiner Redaktion oder wenn ich anrufe bei irgendeiner Redaktion oder wenn irgendjemand, den gar keiner kennt, bei einer Redaktion anruft. So, das heißt, Kontakte, diese Sachen sind wichtig, das tun sie. Und das andere, was sie tun, ist natürlich, und das ist der Punkt, wo es dann vielleicht Sinn macht, als Entwickler Publisher zu werden, ist, die haben halt dediziertes Personal. Bei den meisten Indie-Entwicklern machst du das nebenher. Du bist dann halt, keine Ahnung, Game Design und Producerin und machst halt auch noch die Community dazu oder so. Aber eigentlich Publisher beschäftigen halt rund um die Uhr Leute, die Sachen tun. Und wenn du als Entwickler das Gleiche machen wollen würdest, würdest du halt einen sehr, sehr hohen Kostenfaktor erzeugen. Das heißt, du musst und machst aber nur einmal alle 3 Jahre ein Spiel raus. Was machen die Leute, die du da anstellst, die anderen 2,5 Jahre? Mit einer Agentur kannst du das auch abfangen zum Teil. Es gibt Presseagenturen, die das machen. Aber die geben dir halt auch wieder eine 0815-Nummer. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich ist diese Tätigkeit, wird wieder viel wichtiger aufgrund des Überangebots, das es gibt, so schlichtweg. Also es ist, Aufmerksamkeit ist ein rares Gut und die zu erzeugen kostet Geld und Zeit. Und deswegen sind Publisher heutzutage wieder relevanter, was nicht heißt, dass alle Publisher ihren Job deswegen gut machen, nur weil sie das Personal haben. Also das hat viel damit zu tun, ob du weißt, was du tust, wo du dich fokussierst. Es gibt ja viele Publisher, die für ein bestimmtes Genre da sind, die sind dann in der Tiefe oft sehr gut genau da. Und sie haben natürlich eine vorinstallierte Zielgruppe, an die sie direkt kommunizieren. Das muss man auch mal sehen. Das ist was, was du als Entwickler nicht notwendigerweise hast. Also wenn du diese Sachen dir alle selber aufbauen kannst, würde ich immer sagen, mach es lieber selber, weil am Ende des Tages, klar, sobald du das finanzielle Risiko trägst, wird es schwieriger. Aber, und das ist halt die andere Seite, warum macht man das? Weil es immer weiter Geld bezahlt, selbst wenn man nicht mehr arbeitet dafür. Also ein Titel, der sich jetzt verkauft, verkauft sich auch in 2 Jahren noch und der generiert einfach weiter Geld. Und gibt eine Add-on-Möglichkeit und so weiter und so fort. Und wenn du das komplette Geld selber kontrollierst und gut in dem Job bist, auf deine Zielgruppe, die baust du ja auch dann auf. Also das nächste Mal hast du dann plötzlich lauter Leute, die du direkt erreichen kannst. Und das sind alles Sachen, die dir der Publisher in Anführungsstrichen wegnimmt, wenn du eben nicht auf dein eigenes Konto einzahlst, was die Popularität betrifft. Ja. Weil muss man sich aber halt leisten können, zeitlich wie aufmerksamkeitsmäßig. Kompetenzmäßig würde ich immer noch sagen, das kriegt man relativ gut. Also Menschen, die sich ein bisschen damit auskennen, kriegt man. Sich selber damit fortbilden kann man auch. Und es ist kein Hexenwerk. Es ist aber hauptsächlich viel Arbeit. Es ist auch sehr viel Handwerk einfach dabei.
Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage, wie viel Aufmerksamkeit bekommst du für dein Spiel beim Publisher? Weil ich sag mal, selbst wenn jemand beim Publisher vielleicht mehr Erfahrung hat, wenn der nur 10% seiner Zeit in dein Spiel steckt, ist es vielleicht noch was anderes, als wenn du 50 oder 100% deiner Zeit in dein Spiel steckst, um es zu vermarkten. Ja. Eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, was halt ab und zu für Publisher spricht, ist, dass Publisher, wenn sie mehrere Projekte parallel machen, manchmal die Chance haben, ich sag mal, kleinere Projekte etwas nach oben zu ziehen. Ne, sagen wir jetzt mal, Publisher macht Projekt A, was irgendwie ein super heißes Projekt ist und jeder will gerne was darüber machen. Und du bist Projekt X und dann sagt halt der Publisher, hey, kommt mal vorbei, wir zeigen euch Projekt A, ihr müsst aber auch über Projekt X was bringen. Oder man kann so ein bisschen vielleicht hochgezogen werden von anderen Projekten, wo man sich dranhängen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dadurch, dass Publisher viele Projekte machen und viele Spiele gleichzeitig rausbringen, haben die manchmal auch die Chance, bestimmte Bundle-Deals zu bekommen oder bestimmte Dinge zu bekommen, die man vielleicht als einzelner Entwickler nicht unbedingt bekommen würde, weil die dann eben auch zu irgendwelchen Plattformen gehen und sagen, guck mal hier, wir haben hier folgende 5 Spiele und das 6. nimmt aber auch noch mit und packt das auch noch mit in den Sale oder gibt uns dafür auch noch Marketing oder was auch immer. Das heißt, das sind so ein bisschen Sachen, womit Publisher vielleicht hausieren gehen können. Aber grundsätzlich würde ich dir schon zustimmen. Ich glaube, wenn man selber sozusagen sich damit beschäftigt und die Zeit reinsteckt, ist das vielleicht im Durchschnitt nicht schlechter, als wenn man unter ferner Liefen bei irgendwie einem Publisher läuft. So, ne? Der große Punkt, der sich natürlich geändert hat so in den letzten Jahren, ist halt Internet, Online-Vermarktung und so weiter und so fort, weil das war früher ja immer einer der Hauptgründe, zu einem Publisher zu gehen, ist halt, dass der Publisher die Möglichkeiten hatte, dich physisch irgendwie zu Karstadt oder zu Saturn zu bringen. Und das hat sich natürlich so ein bisschen erledigt und das ist, glaube ich, heute natürlich sozusagen die Chance für Indie-Entwickler und auch für kleinere Entwickler. Sie können halt weltweit rauskommen und sie können halt weltweit von Spielern gekauft werden, ohne dass man irgendwie Kartons in Brasilien in einen Supermarkt stellen muss, so, ne? Was natürlich früher sozusagen wichtig war.
Genau, alle Sachen, die du erwähnt hast, die möchte ich halt auch gerne für unser Studio haben. Also der Publisher ist halt auch der Publisher auch unsere eigenen Spiele. Und wie ihr gesagt habt, ich möchte auch mehr Leverage haben, wenn ich mal zu Microsoft gehe und sage, hey, wir sind es wieder, dass sie nicht so, ach ja, ihr wart ja mal von 3 Jahren hier bei uns, weil das immer halt so lang geht, bis wieder mal ein Projekt kommt. Dann hat man einfach viel mehr diese Kontakte. Auch bei den Influencern, wenn man halt nur alle 3 Jahre ein neues Spiel rausbringt, bist du nicht in so engem Kontakt. Und das hat sich alles wieder so geändert. Das ist für uns als Studio auch viel besser, wenn das alles die ganze Zeit weiterlebt, wir diese Listen und Kontakte immer weiter upgraden können, wenn wir, wie du gesagt hast, Publisher-Sales machen können, weil man plötzlich relevanter wird für Steam und so weiter, wenn man cross-promoten kann, weil ein Spiel ist ja auch immer eine Plattform, um noch ein weiteres Spiel zu bewerben und so weiter. Und ich hoffe, dass uns das auch als Studio dann weiterbringen wird.
Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die Publisher bringen, zumindest wenn sie irgendwas taugen, das muss man auch sagen, das vergessen wir leicht, die Internationalisierung. Also ich kann noch die Influencer in Deutschland kann ich noch erreichen. Ich kann auch noch irgendwie versuchen, die Magazine zu erreichen. Dann kann ich noch bei uns dann zum Beispiel zu Rock, Paper, Shotgun gehen. Und dann, wenn ich Glück habe, hört mir noch jemand bei Kotaku zu. Aber was weiß ich, welche chinesische Internetplattform relevant für mein Spiel ist? Aber China sind 10% des Gesamtumsatzes. Die verzichte ich einfach. Wenn ich nur eine lokalisierte chinesische Version ausbringe, passiert damit genau gar nichts. Das heißt, das ist schon also ein gewisser Apparat dahinter. Das gleiche gilt für Stores. Also wenn ich anschaue, jetzt die THQ-Abrechnung gekriegt für Spellforce, auf wie viel Portalen sich das Spiel verkauft, von denen ich noch nie gehört habe. Da muss ich sagen, ja, okay, also das hätte ich alleine so nicht gekonnt oder hätte sozusagen, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich anfangen soll.
Ja. Und vor allen Dingen, es wäre ja vielleicht noch nicht mal sinnvoll für dich gewesen, weil
genau,
wenn du, ich sag mal, ein paar Tage Arbeit reinsteckst, in irgendeinen kleinen Shop reinzukommen, wo das Spiel irgendwie 30 Mal verkauft wird, lohnt sich das nicht. Aber wenn es umsonst mitkommt, klar.
Genau, weil es bei denen im Apparat mit ist, dann also das sind schon durchaus Faktoren, wo die schiere Größe und eine Relevanz darstellt, die nicht von der Hand zu weisen ist. Gleichzeitig, wie gesagt, hast du recht, dadurch, dass es ein Apparat ist, muss man um das Aufmerksamkeitsbudget im Apparat kämpfen. Also du bist dann als Entwickler sozusagen dein Marketer gegenüber dem Publisher, wo du halt immer sagen musst, oh, guck mal, wir sind so lustig und wir sind so toll und wir machen auch noch das und guck mal, hier kann ich euch noch ein Asset anbieten und wollt ihr nicht dieses und wollt ihr nicht jenes. Ja. Und das geht natürlich in die andere Richtung auch. Viele Sachen macht der Publisher nicht, weil er sagt, oh, wisst ihr was? Um den Aufwand jetzt zu treiben, nur dafür, dass wir irgendwo auftauchen bei irgendeinem Typen, der vielleicht nur 500 Follower hat, ne. Dafür denken wir gar nicht nach, weil das können wir gar nicht erst anleihen. Dafür, das kostet zu viel Geld.
Aber es ist interessant, ne? Weil man als Entwickler auch in so einer Publisher-Beziehung trotzdem Marketing macht. Man macht so eine Art Self-Marketing, dass man halt versucht, beim Publisher sozusagen wahrgenommen zu werden als ein Projekt, was es wert ist, gepusht zu werden, wo es wert ist, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Aufwand reinzustecken oder mehr Zeit reinzustecken. Und insofern, ich glaube, Social Media und Community-Kram funktioniert sowieso meiner Meinung nach besser, wenn es von Entwickler selber kommt und nicht vom Publisher. Und insofern ist es eh so, dass man als Entwickler heutzutage bestimmte Publishing-Aufgaben oder ich sag mal Sachen, die vielleicht früher klassisch beim Publisher war, sowieso immer mitmacht und sich auch damit beschäftigen sollte. Man sollte halt wissen, was ein guter Screenshot ist. Man sollte wissen vielleicht, wie man ein Video machen kann oder wie man irgendwie einen Social-Media-Post macht. Und ich glaube, damit muss man sich eh beschäftigen. Wenn man dann noch das Geld hat oder das Geld von dem Publisher nicht unbedingt braucht, dann ist es halt schon sehr verlockend natürlich zu sagen, hey, zumindest für vielleicht kleinere Projekte, vielleicht machen wir das einfach selber und lassen Publisher außen vor. Ne? Geht ihr davon aus, rechnet ihr damit, dass das zukünftig, ist das ein Trend, werden das mehr Entwickler machen oder geht der Trend dann wieder zurück zum Publisher, weil vielleicht mehr Entwickler merken, oh, so einfach ist es doch nicht, die Aufmerksamkeit zu bekommen zum Beispiel? Oder was denkt ihr, wird das mehr oder weniger werden?
Ich glaube, es wird mehr werden, aber es in spezifischen Sparten. Also das, was wir jetzt sehen, sowas wie, keine Ahnung, EA oder Ubisoft, die Breitband-Publisher sind, davon wirst du nicht viele Entwickler finden. Aber wenn man sich die, ich nenne es jetzt mal, die B-Riege anguckt, also was ich sowas wie Paradox oder was bei uns Slytherin, Hooded Horse, Devolver, das sind alles Leute, die Nischen, also die Marktnischen, die inhaltlich gefüllt sind, angucken. Und ich glaube, das ist was Entwickler gut replizieren können. Und von denen wird es mehr geben, einfach weil genügend Hebel über eben sowas wie Social Media, über deine Steam-Page, über die Foren, über Fan, über bestimmte fokussierte Veranstaltungen, die vielleicht sich eben nur mit, keine Ahnung, Strategiespielen aus Japan beschäftigen oder was auch immer. Also es gibt genügend Nischen sozusagen. Und da in diesen Nischen kann man als Entwickler, glaube ich, überleben und kann man als Entwickler, Publisher, / sozusagen diese Erfahrung und dieses Standing weitertragen, weil man auch dafür glaubwürdig steht. Also weil da eine Kommunikation zwischen den Fans und also der Community und dem Publisher passiert, die der Entwickler immer authentischer rüberkriegen wird.
Ja.
Für die Großen, also aber das ist praktisch ein komplettes Subsystem unterhalb der Großen. Das wäre so meine Annahme. Und die Leute, die Schwierigkeiten haben werden, sind die Gemischtwarenläden, die unterhalb einer bestimmten Größe liegen. Weil für die müssen praktisch immer wieder, nämlich trotzdem das machen, die müssen dann immer wieder in den Fachjournalen gucken oder in den Fachthemen gucken, was passiert. Also weil du eben Influencer kaufen alleine bringt noch keine Sales. Das versendet sich, wenn es ans falsche Publikum gekommen ist. Und die Fachkompetenz zu wissen, wer das richtige Publikum, wer der richtige Influencer, wer der richtige Kanal ist, das ist was du dir auch als Entwickler qua Interesse sozusagen aufbaust. Und ich glaube, deswegen gibt es eine gute Chance, dass da mehr Leute das machen, die dann eben entsprechend kleinere Titel, so wie bei euch Philomena, dann mitziehen und sich dadurch so einen überschaubaren Stall machen können. Der 13, wie gesagt, macht das auch sehr, sehr schön. Und dann wird es halt auch eine Mischkalkulation. Also auch das ist natürlich klar. Es ist immer noch so, 8 Titel floppen, einer geht ungefähr auf und einer macht die Kohle für alle anderen. Diese Größe musst du halt als Publisher, auch als Self-Publisher oder Mini-Publisher erstmal erreichen. Wenn du Glück hast, ist der Erste derjenige, der die ganze Kohle macht und dann hast du 8-mal Zeit, es irgendwie schief gehen zu lassen. Das ist der Idealfall, aber da kannst du halt auch damit nicht rechnen. Das ist im Prinzip der gleiche Failure-Rate, über die wir das letzte Mal mit Entwicklern gesprochen haben, auf einer höheren Ebene.
Genau, also im Prinzip, Philomena, wenn ihr jetzt 3 Titel macht, weißt du, der eine muss durch die Decke gehen, einer muss halbwegs funktionieren und einer darf floppen und dann die nächsten 5 musst du nicht machen und dann wieder...
Genau, 5 darfst du aufsetzen, dann nimmst du wieder den, der funktioniert.
Die
genau.
Machen wir in einem Jahr nochmal eine Folge, dann schauen wir mal.
Ja, genau, wir sprechen uns wieder und dann gucken wir, wie es gelaufen ist. Naja, gut, aber interessantes Thema. Entwickler.
Ich würde eine Frage gerne stellen. Ja. An die Philomena, ändert sich, wie änderst du dich denn, wenn du als Publisher auf Sachen drauf guckst? Weil das ist ja auch oft was. Also ich habe ja auf beiden Seiten gearbeitet und man guckt ja plötzlich, man lernt sich anders kennen, wenn man plötzlich derjenige ist, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt, sage ich mal so.
Ja, ich konnte jetzt zum Glück ein bisschen üben. Ich bin jetzt dann bald ein Jahr schon beim Wings Game Fund. Im Auswahlkomitee. Das ist ein Game-Investor, der vor allem Spiele von Marginalized Developers finanziert. Also es ist einfach ein großer Auswahlpunkt. Und genau, da ging es jetzt ein ganzes Jahr drum. Du guckst dir halt Projekte an, du siehst, wie viel sie wollen, du versuchst zu rechnen, ob das klappt oder nicht. Und du hast halt den ganzen Backlog von Spielen, die schon gefundet wurden und wie viel sie gemacht haben und so weiter. Und halt, wir haben auch noch den Swiss Game Hub, das ist so ein Coworking Space mit einem Mentoring-Programm. Da müssen wir auch immer auswählen, welche Spiele nehmen wir jetzt rein und wer Zeit investiert. Das heißt, ich hatte diese andere Brille schon eine Zeit lang an und ich glaube, ich habe sie mittlerweile aber auch mehr an bei unseren eigenen Spielen. Also bin ich gerade so, würde ich das jetzt oder würde ich das jetzt nicht? Ja.
Ja, ich glaube, es kann wahrscheinlich auch echt so ein Learning Experience sein, weil wenn man dann auf einmal anfängt, wie ein Publisher zu klingen, dann ist wahrscheinlich auch schon, oh Moment, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Als Entwickler habe ich das immer gehasst, wenn jemand so mit mir gesprochen hat, vielleicht sollte ich das sein lassen. Ja. Gut, okay, ja. Cool. Aber ja, Publisher als Entwickler, interessantes Thema und falls ihr andere Themen habt, gerne unten in die Comments schreiben, dann können wir uns in der Zukunft mal damit beschäftigen, darüber reden. Ansonsten, wie immer, uns gibt es auf der GameStar, überall da, wo es gute Podcasts gibt, auf YouTube und wir sehen uns wieder nächste oder übernächste Woche. Bis dann.
Tschüss. Oh.